Inside People and Culture. Was Organisationen wirklich bewegt. Der Podcast mit Volker Grigo. Echte Geschichten. Ehrliche Perspektiven. Für alle, die Organisationen nicht nur verwalten, sondern gestalten und entwickeln wollen.
Liebe Frauke, hättest du mir vor 10 Jahren gesagt, dass ich mal einen eigenen Podcast habe und dass du dort als Gästin mit dabei bist, ich hätte das niemals geglaubt. Umso schöner finde ich, dass wir heute hier zusammen sind. Wirklich eine ganz, ganz tolle Reunion. Und ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. Herzlich willkommen, liebe Frauke.
Danke, lieber Volker. Ich freue mich auch sehr.
Ja, und man sieht ja schon so ein bisschen, du bist etwas angeschlagen, deine Hand hältst du so. Magst du vielleicht ganz kurz erzählen, was dir da widerfahren ist?
Ich habe mir leider das rechte Handgelenk gebrochen und auch nicht irgendwie aufregend beim Skifahren, sondern einfach nur, weil ich zu Hause auf ein Trittbrettchen gestiegen bin, um zu gucken, wie die Hose von hinten aussieht. Also Eitelkeit kommt vor dem Fall. Jetzt habe ich mein rechtes Handgelenk gebrochen und muss das deswegen leider so ein bisschen hochhalten, weil es erst ein paar Tage her ist und es dann besser ist, genau.
Oh Mann, du Arme, das tut mir echt leid, aber umso dankbarer bin ich, dass du trotzdem in die Podcastaufnahme gekommen bist. Wirklich ganz, ganz schön. Und wir haben gerade über was wäre vor 10 Jahren gewesen so ein bisschen gesprochen. Weißt du denn noch, was wir vor 10 Jahren zusammen gemacht haben?
Ja, natürlich. Also wir waren zusammen bei Zalando vor 10 Jahren.
Ja.
In deiner Rolle warst du für die ganze Infrastruktur verantwortlich, komplett für alles, was irgendwie Facility, also kompletten Facility Management, Gebäudethemen und so weiter. Und da haben wir sehr viele Themen gemeinsam natürlich gehabt, weil ich war verantwortlich für die People- und Organisationsthemen und da waren natürlich riesige Schnittstellen und deswegen habe ich mich immer sehr gefreut, mit dir zu arbeiten. Aber ich glaube, du spielst auf was ganz Spezielles an. Ich weiß jetzt aber nicht mehr genau, was du meinst.
Ich spiele auf was Spezielles an und da war ich auch sogar schon bei dir im People Organization Bereich. Und zwar gab es vor genau 10 Jahren, das war nämlich im Januar 2016, mal wieder den Weltjogginghosentag. Und den haben wir wirklich damals zusammen gefeiert und es gibt Beweismaterial. Da gibt es nämlich ein ganz, ganz tolles Bild und ich liebe dieses Bild, wo wir beide zusammen in so einem One Piece, also so einem Einteiler, nebeneinander stehen und in Jogging-Klamotten stehen. Und das zeigt, glaube ich, wirklich, wie viel Spaß wir damals bei Zalando gehabt haben.
Total, da kann ich mich erinnern. Ich bin mir ziemlich sicher, Karl Lagerfeld hat diesen Tag nicht ins Leben gerufen. Und ein paar Jahre später wurde ja dann Every Day is a Jogginghosen Day. Aber es war auf jeden Fall sehr lustig. Ja, wir hatten viel Spaß bei Zalando. Es war eine besondere Zeit. Also wir waren in den 7 Jahren dort, als der Zalando gewachsen ist, von 200 auf 14.000 Mitarbeitende. Und da war es dann schon mal so, dass der Volker und ich auch gerne mal samstags in den Baumarkt fahren mussten, weil wir nicht mehr genügend Tische für unsere Mitarbeitenden hatten und dann gerne mal gucken mussten, wie wir dann irgendwie die Leute auf so praktisch auf so Bänken, irgendwie so Bänke und Holz, einfach so Holzplatten hinstellen, sodass die Leute da auch sitzen konnten. Also es waren schon spannende Zeiten und da war natürlich gerade die Zusammenarbeit mit allem, was rund um Gebäude und vorne halt Frontdesk und so zu tun hatte, extrem wichtig. Ich glaube, wir hatten jeden Montag Onboarding-Tag, ne? Da kam da jeden 400 Leute.
Das war Wahnsinn. Also ich denke auch noch so gerne an diese Zeit zurück, nicht nur wegen dem Weltjogginghosentag und weil wir da so viel Spaß hatten, sondern weil wir einfach in dieser Phase auch total viel bewegt haben. Und du hast ja gesagt, dass ich bei Zalando meine Karriere im Bereich Infrastructure gestartet habe und ich kann mich noch heute daran erinnern, da waren es gerade mal 400 Mitarbeitende, die komplett für Zalando gearbeitet haben. Und ich bin dann 6,5 Jahre insgesamt bei Zalando gewesen. In der Zeit hast du mich dann ja zu dir auch in den People and Organization Bereich geholt. Als ich dann nach 6,5 Jahren gegangen bin, waren es 14.000 Mitarbeitende. Das war so eine wahnsinnige Wachstumsphase mit, ich erinnere mich an 180 Onboardings pro Monat. Ich erinnere mich noch an den Börsengang, aber auch an ganz, ganz viele tolle Projekte und wo wir Prozesse und Tools implementiert haben. Also das war wirklich eine richtig schöne Zeit, weil ich so dieses Gefühl hatte, dass alle wahnsinnig motiviert waren. Es war ein ganz, ganz starkes Gemeinschaftsgefühl und jeder hatte sehr, sehr viel Autonomie und dadurch natürlich auch Selbstwirksamkeit. Und ich muss sagen, für mich war das eine der wirklich schönsten beruflichen Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe.
war auf jeden Fall für mich auch eins der größten Abenteuer und die prägendste Zeit, weil wir durch diese, ich war 7 Jahre da, also ein bisschen länger, also ein bisschen früher dann schon, wir waren, glaube ich, bei 250 Mitarbeitern, als ich gestartet bin, aber wie gesagt, dann auf 400 oder wie viel bei dir, war dann ja nicht mehr lange hin. Und für mich war das eigentlich die prägendste Zeit, weil es halt keinen Vergleich gab in der Zeit. Das war 2011 bis 2018 und es war eine Zeit, wo es keine Hyperscaler in Europa gab, sondern eigentlich nur im Silicon Valley oder kaum. Das heißt, als wir so stark gewachsen sind und ich dann in der Chief People Officer Rolle wirklich so, ich weiß noch, als ich den Bereich dann People und Organisationen genannt habe, das war in sich schon eine, das war 2011, das war in sich eine, also man hatte das nicht verstanden. Selbst nach einem Jahr sagte irgendjemand noch, ich weiß auch nicht, warum wir People und Organisation heißen. Ich glaub, weil die Frauke das will. Und dieses Unverständnis, was ich dort mitbekommen habe, dass es nicht um die Human Resource, um HR geht, sondern wirklich um die Menschen und die Fähigkeiten und das, die Arbeit dann so zu organisieren, dass es eben auch skalierbar ist. Dafür bin ich wirklich ins Silicon Valley gefahren und habe dort mit, damals war das ja wirklich für uns die Vorbilder Google und Facebook und Netflix und so weiter, die überhaupt eine ähnliche Wachstumsgeschwindigkeit hatten. Und es gab in den Konzernen keine Vergleiche für mich und in den Startups auch nicht, weil die nicht so stark gewachsen sind. Das heißt, ich habe wirklich so gesucht nach dieser Art von, sag ich mal so, Startup on a Scale, nach der Art zu skalieren, ohne in so eine konzernige Strukturen zu kommen. Und das war besonders und genau wie du sagst, es war viel Motivation da, aber es war wenig Struktur da und man musste jetzt Strukturen schaffen ohne Bürokratie. Und das ist nicht so einfach, wenn du gar keine Vorbilder hast. Wie schaffst du denn jetzt stabile Dynamik, also stabile Fähigkeiten in einem sehr dynamischen Umfeld? Und das ist sicher das, was mich am meisten geprägt hat in einer Transformation, in einem Wachstum, aber auch einfach nur in einem Veränderungsprozess immer zu gucken, wie bringst du Stabilität, während du gleichzeitig die Dynamik an den richtigen Stellen nicht verlierst. Und das hat mir Zalando gelehrt. Aber bevor wir einsteigen in die Themen, würde ich nur ganz gerne noch den Zuhörenden die Geschichte erzählen, dass der Volker, und das hat mich immer sehr an dir beeindruckt, als du in deiner Head of Infrastruktur-Rolle warst und wirklich ja auch genug zu tun hattest. Das war schon ziemlich krass. Wir haben da ein Büro nach dem anderen irgendwie aufgemacht und haben irgendwie nur geguckt, wie wir die Leute unterbringen können. Das war schon bemerkenswert. Hast du immer gesagt, ich will eigentlich mehr, ich wünsche mir noch was anderes. Volker, mich interessieren die Themen und wir haben bestimmt über ein Jahr lang immer wieder so alle, vielleicht 2-3 Monate gesprochen, ob es was Spannendes gäbe, wie man den Wechsel gestalten kann. Es war jetzt auch nicht so leicht, jemand, der so gut ist, aus seiner Rolle rauszunehmen und dann wiederum eine Nachfolge für dich zu finden und so weiter. Und du bist dran geblieben, du wolltest es, hattest ein klares Ziel vor Augen und dann irgendwann gab es die Chance eben bei mir im Bereich, dann auch den Wechsel zu machen. Und ich fand es einfach immer schon stark, dass du dein Ziel vor Augen hattest, das verfolgt hast, aber mit einer guten Art, nicht so, ich will jetzt und das muss jetzt sein, sondern mit einer der Trajektorie, wie komme ich denn dahin? Und das hat mich sehr beeindruckt und deswegen wollte ich es gern kurz erzählen und freue ich mich sehr, dass du heute wirklich für dich genau diese People- und Culture-Themen als deine Leidenschaft gefunden hast, weil wir damals schon drüber geredet haben, dann gab es die Chance bei mir im Bereich und jetzt hast du einen Podcast darüber, was ich ganz toll finde. Herzlichen Glückwunsch. Und
danke, danke, Frauke. Und du hast ja damals auch schon ein Thema angesprochen, was noch revolutionär gewesen ist zu dem Zeitpunkt, nämlich dieses ganze Thema um People Experience, ne? Und was ja auch ein Grund war, warum ich dann in den Bereich gekommen bin, weil ich ja ursprünglich, manche wissen das, aus der Hotellerie auch komme und dann von der Hotellerie aus zu Zalando in diesem Bereich Infrastruktur, wo ich mich um die internen Services gekümmert habe und dann eben letztendlich auch in den Personalbereich gewechselt. Und dir war das zu dem Zeitpunkt schon immer extrem wichtig, dass Personal keine Verwaltungsfunktion ist, sondern dass wir jemanden haben, der dort wirklich auch sich in, wir haben bei Zalando immer gesagt, put yourself in your customer's shoes, ne? Und unsere Kunden waren ja in dem Moment dann die Führungskräfte und die Mitarbeitende, also die Empathie besitzen, dann wirklich auch eine gute People Experience für die Mitarbeitenden dort zu kreieren. Und so sind wir damals zusammengekommen.
Ja, wir haben in 2011 den Bereich, also ich bin am Anfang 2011 angefangen, haben wir, glaube ich, Mitte 2011 in People und Organisation umbenannt. Dann haben wir People Experience dann relativ schnell danach ins Leben gerufen und People Products. Also wir waren ganz weit vorne.
Ja.
Ob es immer jeder verstanden hat, weiß ich nicht, aber wir waren halt vorne mit dabei.
Ja, aber heute sind wir zu einem anderen Thema zusammengekommen, nicht um über unsere Vergangenheit bei Zalando zu sprechen. Das ist auch sehr, sehr schön, damit dir in den Erinnerungen zu schwelgen. Aber wir haben ja heute hier eine Spezialfolge meines Podcasts und wir wollen heute über das Thema sprechen, was ganz, ganz viele Menschen aktuell jetzt gerade zu Jahresbeginn insbesondere auch interessiert. Nämlich, was bewegt People and Culture in 2026? Und wenn du, Frauke, so auf die People-and-Culture-Welt aktuell schaust, was bewegt dich denn da persönlich gerade am meisten?
Für mich ist es eine so besondere Zeit und ich bin so dankbar, in dieser Zeit jetzt aktiv zu sein und auch so einmal entscheidend mit beeinflussen zu können. Weil es erinnert mich wirklich an die Zeit rund um 95, 2000, also so alt bin ich schon, als das Internet wirklich zu einer, ne, wirklich zu einem gesellschaftsfähigen, nachhaltigen Businessmodell sich entwickeln sollte. Und so sehe ich das jetzt wirklich mit KI. Und für mich ist es so, dass ich vor 20 Jahren, war ich damals aus dem Studium, habe ein MBA gemacht, ich kam so gar nicht aus dieser People-Ecke, sondern aus der Business-Ecke. Und wir haben bei Leikos, das war eine Firma von Bertelsmann, wirklich nach diesen nachhaltigen Geschäftsmodellen gesucht für diese Online-Themen, für diese Internet-Themen, wie das hieß. Ich habe damals auch gerechnet, dass man mit Klingeltönen verkaufen sehr viel Geld verdienen kann. Dem war nicht so. Jamba hat es zwar geschafft, aber danach niemand mehr. Und jetzt so 20 Jahre später ist es, oder 25 Jahre später, stehen wir an einem ähnlichen Punkt, anders natürlich, aber ähnlich, dass wir mit KI die Möglichkeit haben, eine Form von Intelligenz wirklich als Teil unserer Geschäftsprozesse, Organisationen und so weiter reinzubekommen, die es so vorher nicht, die es zwar schon gab, aber die nicht so verfügbar war. Und für mich ist es so, als jemand, der aus der People- und Organisations- und Transformationswelt kommt, zu sagen, das ist eine so starke Möglichkeit zu transformieren und die Art der Fähigkeiten, die wir damit brauchen, sind originär bei uns in den People- und Organisationsthemen verankert, dass das jetzt die Zeit ist für uns, wirklich hier Organisationen, Arbeitsweisen und so weiter positiv zu beeinflussen. Deswegen für mich ist es das spannendste Thema, was es gerade gibt, das Thema, was mich am meisten beschäftigt und es ist für mich weniger ein Hype, als mehr wirklich zu suchen nach dieser Substanz, aber eben auch mit vorne dabei zu sein, sich zu überlegen, wie kriegen wir denn die Substanz ins Unternehmen und nicht irgendeinen Hype oder irgendwelche Gefahren nur rausgearbeitet.
Ja, und mit KI ändert sich ja nicht nur die Rolle von People and Culture im Unternehmen, sondern natürlich auch die Arbeitsweise in der gesamten Organisation. Und wenn man so ein bisschen rechts und links schaut, dann habe ich das Gefühl, dass viele People and Culture Bereiche, das sehe ich ja auch in meinen Mandaten, sehr, sehr stark stehen, so zwischen operativen, aber auch Business Partnering und dann diesen KI-Hype, den du gerade angesprochen hast, der ja eigentlich kein Hype ist, sondern KI ist ja gekommen, um zu bleiben. Und ich glaube, es ist kein Hype, sondern das wird uns nachhaltig auch weiterhin prägen. Und alles ist gleichzeitig und überall wichtig. Was glaubst du denn, Frauke, welche 2 bis 3 Anforderungen kommen denn aus deiner Sicht neu auf People and Culture hinzu?
Für mich ist das ein ganz starkes Organisationsthema. Ich habe ja auch stärker, dass ich immer sage P&O, also People and Organisation. Warum? Weil ich denke, das Organisieren der Arbeit, das gehört wirklich originär in unseren Verantwortungsbereich. Und wir kommen oft aus der People-Ecke, also People im Sinne von das Individuum, wie entwickelt sich das? Vielleicht noch die Teams, wie entwickeln die sich? Vielleicht auch noch die Kultur, ne, die Werteverankerung. Der Teil, den ich wirklich originär auch bei uns sehe, ist den Teil, wie organisiere ich Arbeit in Prozessen, in Strukturen, im Design, also eigentlich das Operating-Modell, die Abläufe. Und die KI, ich versuche es immer so zu beschreiben, ist ja eigentlich wie der IQ-500-Kollege, ja, der Forrest Gump oder wer auch immer, den man jetzt plötzlich im Büro da sitzen hat. Und zwar nicht nur einen, sondern man hat die Möglichkeit, 10 davon sitzen zu haben, die sozial ein bisschen schwierig sind, ja, socially awkward auf Englisch, aber eben hochintelligent Und da liegt ja genau diese Spannung drin. Auf der einen Seite ist es von der Art der Intelligenz, nämlich der Verarbeitung der Daten, intelligenter als ich es bin mit meinem Gehirn. Auch nachhaltig intelligenter, auch nicht müde werdend. Auf der anderen Seite, wenn es um die sozialen Themen geht, ne, wie die Beziehungen, die Intuition und so weiter, ist es weniger intelligent. Und natürlich die Macht darüber, wie baue ich denn diese Intelligenz jetzt in die Prozesse ein, die liegt wieder beim Menschen. Das kann ich ja entscheiden, ob wir jetzt die Technologie nutzen oder nicht. Und für mich ist es die originäre Aufgabe von uns als People and Culture Teams oder People and Org Teams, dass wir gemeinsam mit den jeweiligen Führungskräften und auch der IT sagen, wir müssen jetzt uns überlegen, in welchen Rollen, in welchen Jobs, in welchen Aufgaben bauen wir jetzt sozusagen die generative KI oder auch die Agentic AI, also die agentenbasierte KI, wirklich ein und stellen sicher, dass wir nicht nur irgendwie einen Produktivitätsgewinn haben, sondern wirklich einen qualitativen Gewinn in der Art, wie wir Entscheidungen treffen, in der Art, wie wir diagnostisch uns ein Thema betrachten und in der Art, wie sich eben auch Prozesse verändern. Für mich ist die Frage, die sich gerade nicht so sehr über Produktivität, weil wenn es um IQ geht, wenn ich sage, ich habe hier ein IQ 500 neben mir sitzen, dann hat es sehr viel mit Qualität zu tun und weniger nur mit der Produktivität. Die Produktivität ist aber das, was mir leichter fällt, weil dann hätte ich so, das verstehe ich einfacher. Ah, okay, dann brauche ich die transaktionalen Arbeiten nicht zu machen. Die Intelligenz wirklich als, ich sage es immer so, als equally intelligent wahrzunehmen und zu überlegen, wie integriere ich das Ganze denn in die Organisation. Das ist für mich die Aufgabe von uns. Den Begriff, den ich arbeite auch in St. Gallen, bin auch im Beirat an dem Institut für Leadership, die benutzen den Begriff Ensembling, finde ich eigentlich sehr schön. Wie ensemblen wir praktisch die KI-Intelligenz, die KI-Kollegen mit den menschlichen Kollegen. Und dieses Ensembling ist ja das Gleiche wie, welche Jobbeschreibungen hat KI, welche Jobbeschreibungen hat der Mensch, wie arbeiten die zusammen, wie sind die Abläufe, die Handovers. Und wenn wir das als eine IT-Aufgabe sehen, dann wird es sehr, sehr schnell zu so einem Bottleneck-IT, dass sie das nicht schaffen können. Wenn wir das eine Aufgabe der Businesses sehen, wird es sehr schnell Silo oder eben nur um Produktivität geht. Deswegen ist für mich der entscheidende Brückenkopf dafür, sich wirklich zu überlegen, wie die Arbeitsweisen sich verändern, sind wir das. Und für mich ist eigentlich die neue Denkweise, weniger über Effizienz und Produktivität zu denken, sondern wirklich mehr darüber nachzudenken, wie kriege ich die Intelligenz eigentlich, also wie kriege ich die genutzt, also wie genial ist denn diese Intelligenz zu haben und dann, was heißt das aber auch im Zusammenschluss für alle anderen, was heißt das eben für die Rollen, was heißt das für die Abläufe, was heißt das für die Systeme, und das ist eigentlich das, was mich daran so fasziniert.
Und du hast gerade schon ein ganz, ganz wichtiges Thema angesprochen, nämlich KI-Kompetenz. Und wir stehen ja gerade vor der Herausforderung, dass alle Bereiche, nicht nur People and Culture, sondern sämtliche Teams in den Organisationen müssen sich KI-Kompetenz aneignen, weil das zu einer Grundvoraussetzung wird. Nicht unbedingt, weil alle wirklich lernen müssen zu coden oder wirklich technische Details im Large Language Model zu verstehen, sondern weil KI-Kompetenz einfach wichtig ist für die Zukunft und eben auch für den eigenen Job und die Rolle, die sich damit ändert. Ne? Wie würdest du denn KI-Kompetenz für People and Organization definieren? Was müssen wir denn wirklich können und was müssen wir vielleicht auch nicht können, weil es wieder zu technisch ist?
Ja, also grundsätzlich denke ich, ist es wie mit Apps und mit Anwendungen, dass es sich mehr und mehr halt dahin entwickelt, dass sehr vieles Bauen und Programmieren von Assistenten auch viel über Apps passiert. Also ich habe jetzt selber gelernt, Assistenten zu bauen, und das mache ich natürlich nicht, indem ich selber das alles programmiere, sondern mit den entsprechenden Tools baue. Ja. Ich würde vielleicht so drei Sachen sagen, aber ich habe das, ist eine gute Frage und muss ich noch ein bisschen weiter drüber nachdenken, was würde ich wirklich sagen, was jeder können muss, inklusive People and Culture. Und dann beantworte ich die Frage, die nicht gestellt ist. Was können wir eigentlich heute schon bei People and Culture, was die anderen nicht können, was aber jetzt so dringend gebraucht ist? So, deswegen, was ist das Neue, was, glaube ich, jeder können lernen muss, ist, ich würde schon sagen, dass es ein Understanding braucht, also ein Verständnis auch für die Technik braucht. Also man muss schon verstehen, also würde ich mich schon mit beschäftigen, man muss schon verstehen, wie diese Modelle zu ihren Antworten kommen. Also wie verarbeiten sie die Daten und wie ist die logische Abfolge? Und das, denke ich, sollte man sich aneignen. Warum? Weil wir verstehen müssen, wie ist die menschliche Intelligenz, wie funktioniert das bei uns im Gehirn versus wie funktioniert das im Gehirn, also in diesem Brain, wovon die immer reden, in dem Gehirn, sozusagen in der Verarbeitung der Daten. Das würde ich schon mal als ein Thema, das muss man verstehen, weil wir das später verstehen müssen, wenn wir dann entscheiden, was bleibt beim Menschen und was geht zur Technik. Da würde ich mich schon intensiver mit beschäftigen, auch gerade als People and Culture Practitioner. Sorry, dass ich hier die ganze Zeit Englisch und Deutsch wechsle. Ich hoffe, das ist okay. Das zweite Thema, was ich denke, was wir alle lernen müssen, ist auf jeden Fall wie bei Apps wirklich gut in den Anwendungen werden, also richtig savvy werden. Mhm. Also da reicht es jetzt nicht, ein bisschen zu prompten, sondern wirklich tief zu verstehen, wie prompte ich, wie muss ich die Dinge halt so praktisch reingeben an Informationen, dass sie auch gut rauskommen. Ich habe neulich eine Studie gelesen, die fand ich sehr spannend, dass die Menschen, die gute Führungskräfte sind, also People Manager sind, auch gut darin sind, Assistenten zu führen und auch zu entsprechende gute Ergebnisse zu bekommen, weil das eine ähnliche Art ist. Kontext geben, genau hinschauen, validieren, Nachfragen stellen und so weiter. Also ganz spannend. Das heißt, an der Stelle würde ich sagen, wirklich zu lernen, wie man Assistenten füttert, wie man mit den Ergebnissen umgeht, wie man auch diese KI-Modelle ein Stück weit tiefer geht über, keine Ahnung, Deep Research und Canva und so weiter. Also die Anwendung wirklich gut kennen. Und das würde ich auch jedem empfehlen, der sich mit den People-Themen sozusagen, der im People-Bereich arbeitet. Und das dritte Thema ist für mich, und das geht jetzt eigentlich schon auch in die Richtung, welche Fähigkeiten haben wir eigentlich, die ist wirklich zu verstehen, was ändert sich in der Art des Arbeitens, wenn wir jetzt mal in 3 Jahren vorspulen. Sich eben so eine Vorstellungskraft zu entwickeln, was muss beim Menschen bleiben und was ist sozusagen, darf ruhig die Maschine dann übernehmen, wenn sie denn dann auch besser wird und so weiter und so weiter. Und das ist für mich das ganze Thema so Critical Thinking, Judgment und so. Das sind für mich und auch diese, sag ich mal, Beziehungsthemen. Ja, es wird noch lange dauern, bis ich meinen KI-Assistenten zum Dinner mit Kunden schicken kann. So. Das heißt, dieses Verständnis davon, dass die Accountability und die Haftung wirklich beim Menschen bleibt. Also muss ich mich tief damit beschäftigen, wenn die Technologie etwas kann. Ne, also dieser zweite Block, was kann die Technologie, wie kann ich die auch prompten, wie kann ich die richtigen Antworten? Welche Sachen bleiben bei mir, also Judgment und Critical Thinking, müssen wir ausbauen? Das heißt, vielleicht bin ich jetzt 30 Jahre im Beruf, also sage ich jetzt, ich habe ein gutes Judgment, aber für jemanden, der 10 Jahre im Beruf ist, oder ich vor 10 Jahren oder ich vor 20 Jahren, hatte noch nicht so ein gutes Judgment. Das heißt, die Fähigkeiten, Judgment, also was meine ich mit Judgment, Reasoning Style, Critical Thinking, also einschätzen zu können, ist das richtig, ist das falsch und kann ich dafür haften? Das wird jetzt viel früher auf die, sage ich mal, jüngeren Leute kommen, weil ein Großteil der Arbeit, die vorher auf den jüngeren Leuten waren, die wird jetzt von der KI gemacht. Das heißt, ich werde früher eigentlich einschätzen können müssen, ob etwas stimmt oder nicht. Und deswegen ist das für mich das dritte Thema, wo ich sage, wir müssen schneller und besser werden, eine gute Definition dafür zu haben, was ist Judgment? Wie kann man auch unterscheiden, ob jemand ein gutes Judgment hat? Und mit allem, was dazugehört, Ethik, Moral und so weiter. Und wie können wir das auch beibringen? Und jetzt kommen wir zu dem anderen Thema, was ich sagte. Es gibt unheimlich viele Eigenschaften jetzt in der KI-Welt, wo ich sage, die haben wir eigentlich schon als People and Org Experten. Ich sehe mal ein Beispiel. Wir haben heute schon die Fähigkeit zu diagnostizieren, wie eine Persönlichkeit ist. Wir haben heute schon die Fähigkeit, Rollen zu beschreiben. Wir haben heute schon die Fähigkeit, Veränderungsprozesse anzustoßen. Und wir haben heute schon die Fähigkeit, neue Fähigkeiten, also zu wissen, wie man anderen neuen Fähigkeiten beibringt. Das heißt, wir sind eigentlich gut ausgebildet und ausgerüstet, jetzt eben wirklich in dieser Transformation die Ersten zu sein, die das nicht nur für sich selber lernen, sondern eben anderen das beibringen. Und das ist so, warum ich sage, das ist eigentlich genial. Und das ist auch so, warum wir, also jetzt bei uns bei FISMAN, arbeiten wir ganz eng mit dem IT-Team zusammen. Wir haben so ein Core-Team gegründet. Das sind irgendwie, die Hälfte davon ist aus der People- und Org-Abteilung, die andere Hälfte ist aus der IT-Abteilung. Und wir sind das Kernteam für die KI-Transformation. Das ist das Kernteam. Also da gibt es nicht mehr ITler und dann ist einer aus dem HR dabei, sondern das ist wirklich 50-50. Und wir treiben das zusammen, weil wir glauben, dass die Hälfte der Kernfähigkeiten, die wir jetzt brauchen für die Transformation, im People-Bereich liegt und die andere in der IT. Und dann natürlich, ja, die das Domain-Wissen haben, die sind natürlich extrem entscheidend, um am Ende dann wirklich auch diese IQ 500 in die Organisation zu bringen. Ist vielleicht jetzt ein bisschen globalgalaktisch, aber ich versuche damit zu sagen, ihr müsst unbedingt die Technik verstehen. Ihr müsst verstehen, wie das funktioniert. Es funktioniert nicht, dass ihr nicht wisst, wie die Logik ist. Das kann nicht mehr in der IT bleiben. Zweitens, man muss wirklich selber auch Agenten bauen können mit Tools und so weiter. Und drittens, man muss sich vorstellen können, was bleibt beim Menschen, Judgment, Entscheidung und so weiter. Und wie können wir das so raussezieren, dass diese, sag ich mal, menschliche Fähigkeit tatsächlich auch rausgearbeitet beim Menschen bleibt und nicht impliziert irgendwo im Automatisierungsprozess sich dann wiederfindet. Und dieser letzte Teil, das ist der spannendste Teil, weil der hat nichts mit Produktivität zu tun oder mit Effizienzgewinn, der hat was damit zu tun, dass du originär die Accountability, also die Haftung beim Menschen lässt. Und das, meiner Meinung nach, ist etwas, was wir können und was wir wissen eigentlich, wie es geht.
Und das finde ich ist auch was.
Thema.
Ja, und ich finde, das ist auch was, was oftmals ja auch vergessen wird, ne? Weil alle reden über KI-Skills, alle reden sehr, sehr stark über technische Skills. Es gibt ja den Future Skill Report vom World Economic Forum, so ist es. Und ich spreche das immer wieder super gerne an, habe das, glaube ich, auch schon mal in einer vorherigen Podcast-Folge gemacht, dass alleine von diesen Top 10 Future Skills 7 gar keine technischen Skills sind, sondern Soft Skills sind. Und das finde ich so super, super wichtig und spannend, dass eben fernab von den ganzen KI und technischen Skills, die wir definitiv brauchen, es wichtiger wird, wieder zwischenmenschliche Skills auch zum Leben oder zurückzuholen. Also was ist zum Beispiel mit Empathie, was ist mit aktiven Zuhören, was ist mit Konfliktlösungskompetenz, mit Mediation? Das sind ja alles Dinge, die kann KI heute noch nicht so gut wie jetzt ein Mensch abdecken. Und diese nicht technischen Skills, die werden meiner Meinung nach in den nächsten Jahren wirklich den großen, großen Unterschied machen.
Also an der einen Stelle würde ich es wahrscheinlich ein bisschen anders formulieren. Ich würde halt nicht sagen, also so wie du es beschreibst, ist es so eine Art Trennung, technische und Soft Skills. Ich glaube, der Aspekt, der sein wird, ist eben die Empathie mit der Maschine, das Nachfragen mit der Maschine, die Challenge der Maschine. Und die Maschine wird dich auch challengen. Aber die Art, wie du die Maschine challengest, anders und dafür, und deswegen meine ich höre dich, dass du sagst, ja, wir müssen die Soft Skills auch genauso verstehen, aber ich sage auch umgekehrt, man sollte nicht so tun, dass die Technik bei der IT bleiben muss, sondern man muss auch verstehen, wie muss ich denn wenn ich verstehe, wie der Agent tickt, dann kann ich den challengen auf eine Art und Weise, dass ich das richtige Ergebnis bekomme. Wenn ich gar nicht weiß, wie die Abläufe sind auf der Seite, dann kann ich das. Und umgekehrt, wenn ich mich besser werden möchte in der Qualität, dann gibt es wiederum eine Art, den Agenten so zu programmieren, dass ich hier einen Challenge bekomme. Weil zum Beispiel St. Gallen-Studie gibt es sozusagen das Thema Lesen von emotionalen, von Emotionen, von irgendwie so 7 Kernemotionen, sowas wie Traurigkeit, Wut und so weiter, konnte die KI 4 genauso gut wie die Menschen erkennen am Gesicht. Ja? Also nur so viel dazu. Die Frage ist aber ja trotzdem, auch wenn die KI die Emotion erkennen kann, muss trotzdem dabei bei mir die Entscheidung bleiben, was mache ich damit? Das heißt, gibt ein Beispiel, wir haben jetzt einen Unfall, ja, ein Chatbot geht irgendwie ran, ich habe einen Unfall, brauche irgendwie dringend einen Abschleppwagen, wunderbar, kann der Chatbot gerne beantworten und kann vielleicht auch aus meiner Stimme lesen, dass ich aufgeregt bin. In dem Moment, wo ich sage, ich habe einen Unfall, ich brauche dringend einen Abschleppwagen, ich brauche noch einen Krankenwagen, weil mein Kind liegt hinten krank, ist der Moment, wo vielleicht die KI rauskriegen kann, dass ich sehr aufgeregt bin. Aber wo die Organisation, ADAC oder wer dann immer diese Entscheidung trifft, entscheiden muss, wo ist die Human Line? In dem Moment, wo ein Mensch verletzt ist, geht dann ein anderer Mensch dran? Oder geht die KI, macht die KI weiter, weil die ist einfach schneller als der andere Mensch? Und diese Entscheidung darüber, die wird bei jedem Unternehmen anders ausfallen. Ein Unternehmen wird sagen, die KI ist besser, deswegen werden wir die weiterhin am Telefon lassen, weil die wird schneller das Problem lösen, ja. Ist auch pro Kunde. Oder jemand sagt, nee, in dem Moment, wo ein Mensch verletzt ist, da will man einfach einen anderen Menschen. Das ist mehr pro Kunde, auch wenn vielleicht der Service schlechter wird. Und diese Human-Line-Entscheidung nenne ich das immer. Deswegen, ich glaube, es wird eher damit zu tun haben, wie die Soft Skills mit der Maschine und die Maschine mit den Menschen dazwischen sozusagen. Das wird die entscheidende Fähigkeit sein. Und wir sollten weniger trennen, es gibt die Soft Skills, es gibt die technischen Skills und dann müssen wir halt die Soft Skills können. Sondern es wird eher sein, wie die Integration zwischen den beiden funktioniert. Und das ist meiner Meinung nach eine Aufgabe von uns, diese Jobbeschreibung machen. Wir haben jetzt angefangen bei Fissmann, die ersten Jobbeschreibungen zu machen von einem Investment Manager, menschlicher Kollege und ein Investment Manager. Genau die Rolle, beide sind Investment Manager, beide sind fürs Investieren verantwortlich. Was macht der menschliche Kollege und was macht der KI-Kollege? Exakt die gleiche Rolle, weil Können, ein Großteil der Rolle, Können, nur vom Können her, ist die KI besser. Marktrecherche, Datenverarbeitung, so ein Asset sich angucken. Dann gibt es aber wieder andere Aspekte, wie gesagt, abends zum Abendessen gehen und so weiter, kann sie nicht. Und wir haben praktisch die Rolle einmal geschnitten und gesagt, wenn die Rolle von einem KI ausgeführt, wie müsste die sein? Wenn die Rolle von Menschen ausgeführt wird, wie müsste die sein? Und wie müsste das Zusammenspiel mit den Kollegen sein? Wer muss die Rolle führen? Wer führt die beiden Rollen? Und wie funktioniert das Ganze? Und dann wird ein Schuh draus. Und dann bist du nicht Soft-Skill, Hard-Skill, Technik-Skill-Thema, sondern dann bist du eigentlich in der Integration der Organisation der Arbeit. Macht das Sinn?
Das macht total Sinn und ich finde das schön, dass du das ansprichst, denn es erinnert mich total an die Folge mit Felicitas von Kiau, die ich vor, ich glaube, 2 oder 3 Folgen aufgenommen habe. Und da haben wir natürlich über sehr viel Change und Transformation gesprochen, aber auch über KI. Und Feli hat in dieser Folge von der KI-Mensch-Kompetenz gesprochen, also genau dieser Verzahnung, die du eben auch gerade ansprichst. Und für alle, die das interessiert, hört mal rein in die Folge mit Felicitas von Kiau. Auch sehr, sehr, sehr spannend. Und ich glaube, du kennst ja Feli auch sehr, sehr gut, Frauke. Von daher, das deckt sich gerade sehr, sehr schön. Ja, Lernfähigkeit ist ja auch ein eigener Future Skill, wenn man das so sagen kann. Und ich glaube, Lernfähigkeit ist ja die ganz besondere Kompetenz, sich eben halt auch immer wieder neu auszurichten und eben auch neue Kompetenzen sich anzueignen. Kannst du vielleicht mal auch gerne mit so ein bisschen einem praktischen Beispiel, wie ihr das bei Fissmann macht, das Thema Lernfähigkeit als Future Skill, wie eignet ihr euch das Ganze an? Also wie sieht das aus? Macht ihr das über Programme? Macht ihr das über Kultur? Wie zeigt ihr da Wirkung?
Ja, also all of the above, ja. Also um wirklich die kompletten, also um diese Art von KI-Transformation jetzt zu sehen, ist es in allen Aspekten drin. Also bei uns gab es im letzten Jahr, gibt es immer noch, aber gab es halt große, sag ich mal, Trainingsoffensiven, wo man in sehr, sehr vielen, ich glaube, es gab jede Woche 1 bis 2 Angebote, wo man eben teilnehmen konnte, daran Dinge zu lernen. Wir haben das alles versucht, immer sehr praktisch zu machen. Also man gab es dann, keine Ahnung, 2 Stunden Training. Eine Sache konnte man lernen und dann das nächste. Wir haben für alle, also wirklich, das war, glaube ich, schon Ende 23, für alle ChatGPT Enterprise Accounts alles freigeschaltet auf der Google Suite, was es gab. Wir haben einfach sehr wenig Restriktionen rausgegeben. Wir haben mit Tools schon gearbeitet, einfach ganz viele Piloten Sachen ausprobiert. Wir haben GPTs gebaut im Hiring rund um das Thema Assessment und so. Wir haben also sehr, sehr explorativ uns mit in 2024 damit beschäftigt und haben eigentlich allen die Möglichkeit gegeben über Tools. Dann haben wir in Meetings ganz praktisch gesagt, da musste jeder, das war in den Investment-Komitees, weil wir haben ja bei Fissmann, investieren wir sehr viel, also wir sind Unternehmen, was halt sehr viele Portfoliofirmen hat und Assets hat und mehrere Milliarden Assets Under Management. Und da wird halt sehr viel investiert und dann gibt es sogenannte Investment-Komitees und dann musste jeder am Anfang immer dran war, was zu sagen über sein Investment, musste sagen, wie er oder sie mit KI jetzt die Recherche besser gemacht hat. Also es mussten praktisch, jeder muss. Und dann war 2024 war wirklich geprägt von der persönlichen Entdecken. 25 ging dann weiter, da ging es dann schon um Produktivität in den einzelnen Bereichen und relativ viel wurde da schon auch umgestellt. Jetzt sind wir an dem Punkt, so vor ein paar Monaten haben wir gesagt, so jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt von Entdecken und persönlicher Produktivität vorbei. Wir nennen das immer so die Muckibude, also das Fitnesscenter für einen selbst, das ist jetzt ein Stück weit vorbei, also im Sinne von, soll nicht jeder noch machen, aber unsere Erwartung ist jetzt, dass wir als Organisation uns so transformieren, dass unsere Entscheidung, also diese Entscheidungskompetenz um 50-60% besser wird. Und so haben wir jetzt angefangen, ein Strategiekonzept zu erarbeiten und legen jetzt praktisch los, dass eigentlich jeder Mitarbeiter nicht nur für sich selber und den eigenen Bereich ausgebildet wird, sondern wirklich auch an den großen Kernprozessen dann mitzuwirken und mitzuarbeiten. Wir glauben halt, und das ist wichtig, dass das keine zentrale Orchestrierung einfach nur von oben runter ist, dass es IT hat euch das jetzt mal irgendwie automatisiert, sondern dass das eigentlich jeder können muss. Und was dazu führt, ist dann, dass wir im Grunde Leute eben ausbilden, tatsächlich auch an großen Prozessveränderungen mitzuwirken, weil, und das ist das, jetzt kommt das ganz Entscheidende, diese ganzen Generalisten, das wird schwieriger für die werden in KI, weil die KI dann nicht nur intelligenter, also datenschneller prozessiert, sondern auch noch mehr Domainwissen hat durch die Recherche. Das heißt, du brauchst eigentlich sehr viele Leute mit einem guten Domainwissen, die dann immer wieder die KI challengen können und gut prompten können und so weiter. Das heißt, wir glauben nicht, dass wir mit so einer zentralen Orchestrierung über Prozesse wirklich die Prozesse besser machen, sondern wir brauchen eigentlich das Domainwissen der einzelnen Personen und wollen das auch haben. Wir glauben an Use Cases, wir glauben an Personen, die wirklich das so gut kennen, dass sie sagen, das habe ich jetzt fundamental verbessert. So, das sind mal so drei Beispiele. Also sehr viel über Training, Enablement, das ist aber gefühlt jetzt schon 2024 und auch schon anderthalb, zwei Jahre her. Dann viel über die eigene Produktivität, indem wir die Tools zur Verfügung stellen. Und drittens, jetzt gehen wir über die ganze Organisation.
Super, super spannend. Und ich würde gerne noch ein Thema ansprechen, was damit auch einhergeht. Und zwar ist es ja Führung. Ne? Führung wird ja auch gerade in diesen unsicheren Zeiten immer komplexer. Und Führungskräfte stehen aktuell vor der Herausforderung, dass sie nicht so wie früher mehr Sicherheit versprechen können. Aber sie müssen trotzdem auch Orientierung geben. Sie müssen Klartext reden. Sie müssen den Rahmen schaffen für Produktivität, aber eben halt auch für das Team. Was macht denn für dich, liebe Frauke, gute Führung in dieser Dauerunsicherheit aus und woran erkennst du, dass jemand in dieser Realität wirklich gut in Anführungsstrichen führen kann?
Ja, du hast es eben so schön gesagt, Lernfähigkeit. Und das ist eins der absolut wichtigsten Themen. Und ich möchte einfach sehen, ob bei Führungskräften oder Leuten, die sehr senior sind, dass sie sich wirklich damit beschäftigen. Also das ist für mich überhaupt keine Frage, irgendwie noch zu diskutieren, ob man jetzt irgendwie mit KI arbeiten will oder ob man jetzt findet, dass das gut ist und ob man das auch mal ausprobiert hat, dann hat es aber nicht geklappt. Sondern es ist nur noch die Frage, wie gut ich das dann selber lerne und dann auch beibringe. Was ich, wie gesagt, interessant fand an der Studie, wo es darum ging, ein guter People-Manager ist tatsächlich auch ein guter Assistant-Manager, dass ich wirklich glaube, die guten People-Manager, die sich auch aufmachen, sich damit zu beschäftigen, die werden das auch einfach lernen. Das ist natürlich ein riesen Schritt in der Art, wie wir arbeiten, absolut. Aber es ist, soll ich sagen, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, irgendwie auch logisch. Also es ist jetzt auch gar nicht so schwierig dann wiederum. Ne? Und für mich ist es einfach eine absolute Erwartung, an jede Führungskraft offen zu sein und in die ganze Klaviatur an, offen zu sein für die Risiken, offen zu sein für die Möglichkeiten, offen zu sein, das selber zu lernen und das dann auch zu tun. Ich persönlich, sicherlich auch vielen bekannt, arbeite wirklich gerne mit Leaders of AI von dem Dominik von Brück. Und das ist eine Möglichkeit für Führungskräfte, sehr, sehr gute Grundlagen zu bekommen, wie man gut promptet, wie man Assistenten nutzt und wie man eben, ne, auch wenn man nicht, auch wenn die ein bisschen andere Tools benutzen, und, ne, das spielt gar keine Rolle, das ist eher agnostisch. Das ist ein tolles Format, 90 Stunden lernen, das wäre mal für mich das Minimum. Und ob ihr das macht oder was anderes macht, spielt keine Rolle. Ich will nur einmal sagen, es gibt Angebote und wenn die nicht genutzt werden, dann ist das für mich das klassische Bild der, wenn die nicht genutzt werden, weil man ja so viel zu tun hat, dann ist das für mich das klassische Bild der Menschen, die sich nicht die Zeit nehmen, ihre Säge zu schärfen. Und deswegen kann ich da gar nichts anderes, also ich habe da gar kein Verständnis für, wenn da wirklich keine Bewegung ist, die Säge zu schärfen. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich das auch selten erlebe. Ich erlebe das nicht so oft. Also weder bei uns noch sonst in meinem Umfeld, vielleicht bin ich auch in irgendeiner Blase, aber ich erlebe nicht, dass Menschen sich nicht verändern wollen oder dass sie nicht lernen wollen. Ich erlebe eher, dass es entweder schlecht erklärt ist oder die Tools nicht zur Verfügung gestellt wird oder alles total kompliziert ist oder bürokratisch. Aber ich erlebe, wenn man Leuten das, wenn Menschen einfach die Möglichkeit haben, dass sie es dann auch ausprobieren. Punkt.
Ja, und mich erinnert das gerade so ein bisschen daran, weil ja auch Huni Park, VP Communications von FISMAN, auch schon bei mir im Podcast war und mit dem habe ich auch über Führungen gesprochen und da ging es ganz, ganz stark um Kommunikationsqualität und Huni ist der Meinung, dass eben Führung ganz, ganz stark über Kommunikation und die Qualität der Kommunikation auch stattfindet und das ist, glaube ich, was ich auch total unterstreichen kann und wo ich von einer Führungskraft auch erwarte, dass Kommunikation einfach heute das Nonplusultra als Führungstool auch ist. Und das fand ich eine sehr, sehr schöne Folge. Also für alle, die es interessiert, schaut mal rein in die Folge mit Huni. Wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Ja, liebe Frauke, wir steuern so.
Huni ist ein sehr enger Kollege von mir. Wir arbeiten auch wirklich sehr eng. Also ähnlich wie mit IT, digital, auch eng mit Kommunikation, weil es hängt alles so eng zusammen. Und was, glaube ich, entscheidend ist beim Thema Kommunikation, ist ja der Unterschied zwischen Information und Kontext. Und für mich ist es so, dass gute Kommunikation nicht bedeutet, ich habe das Recht auf alle Informationen, sondern gute Kommunikation heißt, ich habe das Recht auf den Kontext, den ich brauche, um meine Arbeit gut zu machen.
Ja.
Diese witzigerweise in Prompts, ja, KI-Prompts, ist eins der entscheidendsten Aspekte, ob du gute Ergebnisse oder einfach nur ein Google-Search machst, ist, wie viel Kontext du gibst. Also die Kontextualisierung ist extrem entscheidend für das positive Ergebnis. Und deswegen muss ich immer so lachen, weil ich finde das total witzig, dass eigentlich alle Führungsfähigkeiten eigentlich schon, wenn du sie eh schon hast, nur dazu führen, dass du es, dass du auch den Teil gut machen wirst. Und das finde ich irgendwie total schön. Das finde ich auch ermutigend für alle Führungskräfte und auch für uns als People and Org Experten zu wissen, dass wenn wir gute Führung lehren, dass das auch dazu führen wird, in dem Zeitalter von KI gute Ergebnisse zu sehen.
Bevor wir zum Ende steuern, liebe Frauke, habe ich Halbsätze für dich vorbereitet, wo ich dich einmal bitten würde, die zu vervollständigen. Es sind insgesamt 5 Stück und ich freue mich immer ein bisschen, weil das ein sehr, sehr schöner Teil des Podcasts ist, denn das kommt oftmals wie aus der Pistole geschossen und gibt sehr, sehr ehrliche Antworten. Und ich würde einmal, wenn du bereit bist, mit dem ersten Halbsatz starten, der wäre nämlich: People and Culture wird 2026
eine ganz besondere Rolle spielen.
Sehr gut, Punkt. Das kann man so stehen lassen. Zweiter Halbsatz. Die größte Chance für People and Culture liegt
darin, die Arbeit zu organisieren im Zeitalter der KI.
Gute Führung in unsichtbaren Zeiten bedeutet
zu kontextualisieren.
Kurz und knapp, auf den Punkt, das stimmt. Kultur wirkt, wenn?
Wenn es in sich stimmig ist.
Und wenn du einen Trend für 2026 setzen dürftest, dann wäre es?
integriertes Arbeiten mit Mensch und Maschine.
Ja, sehr schön. Und ich glaube, in die Richtung bewegen wir uns definitiv, liebe Frauke. Also ich glaube, wir haben heute einmal wirklich quer über das geblickt, was People and Culture 2026 wirklich bewegen wird. Wir hatten über KI-Kompetenz, wir haben über Future Skills gesprochen, bis hin über Führung in Dauerunsicherheit. Und was für mich so ein bisschen hängen bleibt, ist, dass Unternehmen, die People and Culture nur als diese klassische HR-Funktion sehen, die werden weiterhin nur Probleme verwalten, meiner Meinung nach. Aber Unternehmen, die People and Culture oder People and Organisation als richtigen Businesspartner nutzen, die werden die Zukunft gestalten. Und da bin ich fest der Überzeugung, dass das so passieren wird. Und deshalb sollte man sich dementsprechend jetzt schon ausrichten und vor allen Dingen auch die KI-Kompetenz beispielsweise aneignen, die nötig ist, um da eben diesen Vorsprung auch zu leisten.
Sehr schön.
Ja, liebe Frauke, ganz, ganz lieben Dank für deine Klarheit, für deine Einordnung und vor allen Dingen auch den Blick aus der Praxis, den du mit reingebracht hast. Ich habe mich extrem gefreut, dass du heute mit dabei gewesen bist und trotz Verletzungen am Arm am Podcast teilgenommen hast. Ganz, ganz lieben Dank und schön, dass du mit dabei gewesen bist.
Vielen Dank. Ich habe übrigens, Volke, apropos neue Skills, habe ich jetzt mir eine angeeignet, nur mit Voice-to-Text zu arbeiten, aufgrund meiner Hand. Oh, habe mir da auch eine tolle Apps ausprobiert, eine jetzt auch gefunden, mit der ich ganz happy bin. Von daher auch hier, ich glaube, aus jeder Situation, ja, aus jeder Einschränkung, die man vielleicht mal spürt oder fühlt, kann man irgendwie was Positives wieder rausziehen, kann man was lernen. Und ich glaube, mit der Haltung, dass wir wirklich selber lernen als People and Org Experten, aber vor allem auch anderen lernen, beibringen können. Das ist etwas, was uns so nach vorne werfen wird. Von daher wirklich für alle Zuhörenden alles Gute für 2026. Ich freue mich genauso auch wie Volke über natürlich Kommentare und Fragen und was auch immer über LinkedIn. Also was immer es da auch vielleicht gibt an Anregungen und auch an Feedback, freuen wir uns beide sehr. Ich spreche jetzt auch für dich, Volker.
Ja, definitiv. Danke für diese abschließenden Worte, liebe Frauke. Und danke, dass du mit dem Podcast dabei warst.
Danke, Volker.
Ciao.
Tschüss an alle.
Das war's für dieses Mal. Nächsten Monat gibt es eine neue Folge. In der Zwischenzeit folgt mir auf LinkedIn und schaut auf www.volkegrigo.de vorbei. Bleibt neugierig!